lasse das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.
Herzlich willkommen zum R2W Empire Podcast, genauer gesagt zu unserem Format Dices of Destiny, dem Format, wo wir mal das Schicksal entscheiden lassen, worüber wir sprechen. Ganz unvorbereitet sitzen wir hier und wir, das sind natürlich nicht nur ich, sondern natürlich meine tollen Co-Podcaster. Fangen wir doch einmal an mit dem guten Dennis. Hallo Dennis.
Hallo zusammen und hallo Nico.
Hi. Natürlich auch mit dabei ist der gute Daniel.
Hallo zusammen.
Und last but not least, der Tom.
Ja, ich komme wieder zum Schluss.
Das Beste kommt doch
dafür
immer zum
Schluss. Noch süßen.
Last and definitely least, Tom.
Darfst dich bei Riverside bedanken, du warst der Letzte hier in der Vierer-Reihenfolge. Ja, wie gerade eben schon erklärt, für die Leute, die erste Folge noch nicht gehört haben, hol es auf jeden Fall nach. Trotzdem werde ich hier noch einmal erklären, was wir hier genau machen. In diesem Format, das hat sich der gute Daniel ausgedacht, beziehungsweise hat er geklaut.
Kopiert von anderen Leuten.
hat er ganz, ganz gekonnt geklaut. Nehmen wir uns irgendwie ein Star Wars Buch oder irgendein Star Wars Ding, was man lesen kann und lassen.
ja, ich hab Ding, was man lesen kann.
Ja, heute ist es kein Buch, deswegen.
Okay.
irgendein Star Wars Ding, was man lesen kann und lassen per Würfel entscheiden, welche Seite wir aufschlagen und dann quatschen wir einfach mal darüber, was auf dieser Seite so steht. Das kann noch so obskur sein. Letztes Mal hatten wir ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem, wie es will, und hatten irgendwie zweimal direkt hintereinander Obi-Wan Kenobi. Das war natürlich leichtes Spiel.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt kommt heute Obi-Wan Kenobis Lichtschwert.
ja, heute haben wir auf jeden Fall das offizielle Star Wars Fact-File. Das ist so ein ganz, ganz dicker Ordner, von dem ich erfahren habe, dass es dort 6 oder 7 Stück gibt, meinte Dennis.
Wenn's reicht.
1, 2 viele auf jeden Fall.
Jede Menge auf jeden Fall. Ordner, ja. Ich habe jetzt hier nur einen. Das heißt, das bildet nur einen kleinen Bruchteil von dem ab, was dieses Fact-File bietet. Und da ist uns auch schon die erste Hürde begegnet. Und zwar hat das Ding keine Seitenzahlen. Das ist natürlich schlecht. Aber wir werden es einfach so machen, dass wir einfach direkt zweimal würfeln. Dieses Buch ist nämlich in 6 Kategorien eingeteilt. Und dann würfeln wir einfach einmal die Kategorie. Ich habe vorher gezählt, wie viele Seiten jede Kategorie hat. Und dann würfeln wir die Seite pro Kategorie.
Jetzt müssen wir schon noch erklären, was das Fact-File überhaupt mal war.
Ja, das kannst du doch bestimmt gerne machen.
Ja, also früher gab es ja immer diese Sammelabos. Da hast du dann immer so ein paar Seiten zugeschickt gekriegt und einen Ordner. Und dann hast du die nach Kategorien sortiert und diese einzelnen Blätter, also das war so ein klebegebundenes Schriftstück, das konntest du dann auftrennen in verschiedene Seiten, einzelne Seiten. Und dann konnte man das da einsortieren und am Ende des Tages hatte man irgendwie 6, 7, 8 solche Ordner mit einem riesigen Star Wars Kompendium oder einer Enzyklopädie quasi. Und da kamen dann immer noch so Bonussachen dazu, die mir jetzt aber nicht mehr einfallen. Also ich glaube, es gab so eine Plastiktüte, das war natürlich ein krasser Bonus. und noch irgendein billiges China-Gerümpel, was man halt sonst nicht braucht.
Ja, also ich habe dieses Abo damals nicht abgeschlossen. Ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt wahrscheinlich, als es das gab.
Also es waren D-Mark-Zeiten. Also
ja.
Nico, kennst du die D-Mark noch?
Ich weiß, dass es die gab, aber ich habe sie nie besessen.
Okay, dann war es vor deiner Geburt.
Ich habe dieses Fact-File von einem guten Freund meines Vaters vor, lass mich nicht lügen, 12 Jahren oder so geschenkt bekommen. Der hat das wahrscheinlich dann gesammelt. Dementsprechend ist das auch alles andere als vollständig. Aber ich bin mir sicher, ich habe mal durchgeblättert, es gibt hier ganz spannende Sachen, über die man auf jeden Fall quatschen kann. Wir werden ein bisschen schauen, es ist teilweise sehr viel Text, was man vorliest, was man nicht vorliest. Oder auch mal einfach nur über die Themen, die diese Seiten behandelt, generell spricht. Wir schauen einfach, wohin uns das Schicksal führt. Und würde ich sagen, können auch gleich starten, oder?
Dann lassen wir die Würfel, also Würfel Nummer 1 rollen. Der kommt jetzt.
Und wir haben die Nummer 2, sprich Kategorie 2. Das ist die Kategorie Charaktere.
Das ist
wir werden
easy.
Also über irgendeinen Charakter sprechen. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie viele Seiten.
Obi-Wan Kenobi.
ich sehe es auch schon kommen.
Ich glaube, es ist keine Seite über Obi-Wan Kenobi drin. Also das bleibt uns schon mal erspart, möchte ich gar nicht sagen, weil es war ja ganz schön. Aber ja, würfeln wir doch direkt ein zweites Mal.
Jawohl.
Und es ist die 49. Jetzt darf ich ein bisschen zählen.
Ja, das ist auch total supi. Vielleicht zu den Fact-Files. Da gab es 120 Ausgaben insgesamt. Und also Tom hat es ja schon gesagt, das war ja so mit diesen Sammelordnern, die kamen dann auch irgendwie alle paar Folgen oder alle paar von diesen Dingern gab es dann plötzlich einen Ordner mit dazu. Und da wusstest du, okay, jetzt gehen sie davon aus, der eine ist mindestens voll. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du hättest
für jeden... Der Besitzer oder der Ordner?
Both of it. Und das Schöne ist halt, dass du da wirklich Tage mit verbringen konntest, das so fein säuberlich zu sortieren. Also ich habe das ja echt geliebt, das Ding. Ich habe leider auch nur noch zwei dieser Ordner da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe irgendwie bis zur 20. oder 25. Episode oder 25. Magazin habe ich die noch gehabt. Und dann habe ich den Rest weiter irgendwann verkauft. Ich weiß auch nicht warum. Also,
wurde das eingestellt dann? Das,
nee, das wurde eben nicht eingestellt. Das ist ja das Krasse.
Ist das nicht 2005 eingestellt worden?
Ja, irgendwann wurde es schon eingestellt, ja, aber nach etlichen Ausgaben. Also ich habe hier gesehen, ich habe hier gerade das offen. Ausgabe 1 hat 2,90 Mark gekostet.
Oh ja.
Und ich hatte die ja mal komplett tatsächlich. Die hat jemand verkauft aus einem Nachlass von seinem Onkel oder so. Und es waren 6 Ordner voll, sehr gut sortiert und beschriftet. Also der es mir verkauft hat oder der Verstorbene, der hat es echt gepflegt gehabt. Aber ich habe es dann auch irgendwann verkauft.
Ja, das Ding ist ja, ab der 121. Ausgabe bis zur 140. Ausgabe, die sind nur noch in Amerika erschienen. Das heißt, die sind gar nicht mehr in Deutschland rausgekommen.
Ein Klassiker.
Da hat De Agostini nicht mehr vollständige Arbeit geleistet, leider. Aber Nico.
Ich habe fertig gezählt.
Du hast fertig gezählt.
Und man wird es uns wahrscheinlich kaum glauben, aber ich bin tatsächlich bei Qui-Gon Jinn rausgekommen.
Ich dachte bei Ben Kenobi.
Nein. Ja, davor wäre Prinzessin Leia Organa gewesen.
Die wäre auch interessant gewesen, aber lass uns über Qui-Gon sprechen.
Ja, vielleicht als Einstieg. Hier geht es immer direkt los mit so einem kleinen Zitat. Hier ist das Zitat: Die Situation ist sehr viel komplizierter geworden. Und so ein kleiner Einleitungstext: Qui-Gon Jinn galt als die Verkörperung des Jedi-Ideals, weise und edel, aber mit seinem Dickschädel verärgerte er den Hohen Rat bei mehr als einer Gelegenheit. Finde ich eigentlich ganz passend.
Ist ja auch was Obi-Wan ihm dann noch sehr gerne mitgegeben hat in Episode 1. Na, nicht schon wieder. als er sich gegen den Rat stellen wollte mit der Entscheidung rund um Anakin.
Hier stehen auch so ein paar persönliche Daten, die, ich würde sagen, eigentlich ein bisschen trivial sind, aber dann steht irgendwie Spezies, Mensch, Größe 1,93. Kann man jetzt vielleicht mal gegenchecken, ob Liam Neeson, der Schauspieler, auch 1,93 ist oder ob Qui-Gon größer oder kleiner ist.
Ich glaube, das könnte stimmen. Also ich weiß, dass Liam Neeson, oder ich glaube es zu wissen, dass der ziemlich groß ist.
1,93, sagt das
Internet, ja.
Was ein Zufall, dass sie genau für Qui-Gon auch einen Schauspieler gefunden haben, der 1,93 groß
ist. Ja. Ist ja die Frage, ob sie Qui-Gon zuerst entwickelt hatten oder ob sie Qui-Gon anhand von Liam Neeson entwickelt hatten.
Stand in der Rollenbeschreibung drin. Gut, für
ich,
das Casting.
Ich meine, David Browse war ja auch so groß wie Darth Vader, ganz zufällig. Also,
stimmt, krasse Zufälle gibt's.
Heimat unbekannt, Zugehörigkeit Alte Republik und Waffen Lichtschwert, in Klammern grüne Klinge.
Heimat unbekannt. Ist das mittlerweile sogar nicht ergänzt worden, dass er auch auf Coruscant geboren wurde?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Da bin ich auch überfragt. Ich dachte auch, gibt es da nicht irgendwas?
Schon.
Aber
ich meine auch, das war, ich bin mir nicht sicher.
Warst du ein Apprentice oder so?
Irgendwo da, meine ich. Oder auch in irgendeiner Animationsserie, ob das jetzt Tales of the Jedi war oder Tales of the Empire, wo er aufgetaucht ist, ich weiß gerade nicht genau. Aber ich meine, Coruscant wäre nachgetragen worden. Siehst du, das ist da merkt man doch schon. Also zu D-Mark-Zeiten wussten wir das noch nicht.
Heimat Coruscant, sagt Wikipedia.
Ja, dann wird die Wikipedia schon recht haben. Ja, ansonsten steht tatsächlich gar nicht so Spannendes. Also das fasst eigentlich nur so ein bisschen die Geschichte von Episode 1 zusammen.
Ja,
wahrscheinlich gab es damals auch noch gar nicht so viel. Ich meine, nicht, dass Qui-Gon unwichtig war, aber ich habe so das Gefühl, die Tragweite von der Figur Qui-Gon wird erst so richtig deutlich, wenn man sich ein bisschen von den Filmen entfernt und dann so in Richtung Clone Wars oder jetzt auch die Obi-Wan Kenobi-Serie schaut, wo er dann tatsächlich als Machtgeist wieder erschienen ist. Und ja, wohl zumindest im aktuellen Kanon der erste Jedi ist, der es geschafft hat, nicht nur besonders in der Macht weiterzuleben, sondern eben auch als Machtgeist in Erscheinung zu treten. Oder gibt es da noch andere Infos, die ich gerade nicht parat habe? Aber müsste doch so sein, dass er tatsächlich quasi der erste Machtgeist ist.
Ja, also Leben, das hat man, glaube ich, in Clone Wars, da gab es ja die Episode rund Yoda, war doch Yoda, der dann erklärt bekommen hat, so, hey, guck mal, da gab es diesen einen und den haben wir dann irgendwie, also ich muss halt gestehen, wie er das umgesetzt hat, fand ich ein bisschen interessant, weil er hat ja seine körperliche Hülle, ist ja verbrannt worden auf Naboo während der Zeremonie. Aber was ist da passiert? Also warum hat dieser Körper quasi nicht den Weg zur Macht mit übernommen? Das weiß ich nicht, ob das gelöst wurde.
Ja, es wurde halt zumindest lange Zeit, war es ja so, eben das, was Yoda da erlebt, ist ja so, ich würde es fast schon als so eine Art psychedelische Erfahrung irgendwie betiteln, wo George Lucas einfach mal so ein bisschen freigedreht hat. Und es gibt ja auch so Gerüchte oder Überlieferungen, dass er auch, wenn er quasi die Sequels inszeniert hätte oder seine eventuell ursprünglichen Pläne, dass es auch so in die Richtung Wills und richtig psychedelischen Shit da gegangen wäre. Und da finde ich halt cool, dass sie in Clone Wars sowas eingebaut haben, aber da war ja dann tatsächlich noch nicht klar, eben inwieweit ist es jetzt nur eine Vision oder was auch immer, aber dass er dann tatsächlich als so Machtgeist in Erscheinung getreten ist, wie wir es quasi kennen von Obi-Wan später selbst oder auch Yoda am Ende von Episode 6, war dann ja Qui-Gon in der Obi-Wan-Serie das erste Mal. Davor war es immer noch, man wusste, er ist irgendwie da noch, sein Gedächtnis oder seine Präsenz lebt in der Macht irgendwie noch weiter, aber manifestiert hat er sich davor halt nicht. Und
das stimmt.
Finde ich cool, dass sie ihn da so würdigen und vor allem auch, dass Liam Neeson tatsächlich echt nochmal Bock hatte, für so ein kleines Cameo dann zurückzukommen, wobei der ja auch in Clone Wars, glaube ich, die Rolle nochmal gesprochen hat und auch in Tales of the Jedi.
Da hat aber Dooku gesprochen in Tales of the Jedi und sein Sohn hat Qui-Gon gesprochen.
Hat er nicht selbst auch Qui-Gon gesprochen aber ist ja egal, auf jeden Fall.
Also zumindest den jungen Qui-Gon hat sein Sohn gesprochen.
Genau, ja. Das habe ich damals mitbekommen, ja.
Ja. Ich muss auch sagen, also ich finde das cool, wenn man jetzt mal so dran denkt. Ich weiß nicht, kennt ihr, Tom, du wirst es ganz sicher kennen, ich glaube, der Rest von euch eigentlich auch, Dark Lord, Aufstieg des Darth Vaders.
Mhm. Ja, das Buch, ja, meinst du?
Genau, das Buch.
Ja, ja. Das Hörspiel im Regal stehen.
Genau, das gibt es als Hörspiel auch. Und da gibt es quasi die letzte Sequenz des Hörspiels oder des Buches, der letzte Bereich, ist auf Tatooine. Und da gibt es eine andere Geschichte, wie Obi-Wan mit Qui-Gon wieder in Kontakt tritt. Also das ist komplett anders dargestellt. Klar, weil es ist ein Legends-Roman. Aber da habe ich damals, als ich das gehört habe, auch das Hörspiel, habe ich gesagt, ach geil, ich hoffe, das sehen wir irgendwann mal, dass die aufeinandertreffen. Und das hat sich ja dann, auch wenn es ein bisschen anders aufgebaut war, doch bewahrheitet. Also Liam Neeson nochmal als Qui-Gon zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen ihn irgendwann vielleicht sogar nochmal. Vielleicht wird es ja doch nur eine Fortsetzung von der Obi-Wan-Serie geben. Ich fände es schade, wenn nicht.
Aber ich meine, er hat sich damals gar nicht so positiv geäußert, dass Star Wars immer weiter und weiter geht.
Nee, er war auch gar nicht begeistert von. Ja.
Ja.
Er meinte, er sei jetzt durch mit dem ganzen Kinderkram.
Er macht lieber nochmal Taken 5.
Ja, genau. Das ist natürlich qualitativ auch viel besser als Star Wars, würde ich sagen.
Ja, stelle ich mir die Frage, wer jetzt entführt wird. wen er jetzt bedrohen kann, dass er ihn finden wird und umbringen wird.
Aber Qui-Gon Jinn hat ja tatsächlich gar nicht so viel Lore bekommen irgendwie im EU, habe ich den Eindruck, oder? Ich erinnere mich jetzt zumindest nur noch an diese Kinderbuchreihe.
Gut, Master and Apprentice, das Buch, da hat
ja,
er
das
noch
ist Lore ja bekommen. Kanon. Das
also im Kanon. EU, Entschuldigung.
Ja,
im
ja.
EU,
ja. Aber es gab diese Jugendbuchreihe so mit Obi-Wan und Qui-Gon Jinn.
Jedi Apprentice,
gab es mehrere verschiedene, ich komme da immer total durcheinander. Aber es waren irgendwie so 20 so Bücher und die haben auch alle nur 100 bis 150 Seiten, aber recht viel mehr.
Also ich könnte mir da zwei Szenarien vorstellen, dass entweder sich niemand so richtig rangetraut hat an die Story weil sie Angst hatten, dass George irgendwie ein Veto einlegt oder dass er vielleicht von vornherein gesagt hat, zu Qui-Gon erstmal nichts, weil er vielleicht, wie schon so oft, irgendwie noch Ideen im Hinterkopf hatte und nur damals halt nicht wusste, inwieweit das sie dann tatsächlich noch umsetzen wird oder auch nicht. Das könnte ich mir so irgendwie gut vorstellen.
Hm. Ja, keine Ahnung. Also es, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Also diese Romane, die so, kennt ihr so Romane, die so schlechte Cover haben? So wie Cloak of Deception zum Beispiel. Das ist eigentlich ein gutes Buch, aber das Cover sieht so generisch aus.
Das hat eine KI generiert.
Ja, irgendwie also. Und solche Bücher habe ich immer nicht so gern gelesen. Deswegen kann es auch sein, dass das immer solche sind und ich das einfach nicht wahrgenommen habe.
Ich fand es nur ganz cool, dass wir, auch wenn, ich sag mal, auch wenn jetzt vielleicht Episode 9 nicht bei allen irgendwie gut angekommen ist, aber dass wir da auch ihn nochmal gehört haben, indem er Rey gesagt hat, das war auch, da
ach,
war
das war Qui-Gon Jinn oder was?
Der war mit dabei, ja. Also Qui-Gon, Ewan McGregor, sie haben ja sogar damals einen Ausschnitt von einer. Ewan McGregor, das ist.
Ja, war nur ein Spaß.
Das ist dieser eine, ich glaube, der mit dem Lichtschwert, mit dem.
Ach so.
Der eine mit dem Lichtschwert da. Aber die haben ja auch damals, als sie das gedreht haben, gab es ja dieses Problem, dass nie der alte Ben Kenobi Rey gesagt hat. Und da haben sie irgendwie aus so einem Wortfetzen haben sie rausgecuttet. Also eigentlich auch ganz cool.
Ja, ich sage, aus Afraid haben sie Rey.
Ja, genau. Ja, das. Ah ja. Qui-Gon Jinn. Also ich muss ja sagen, ich mag ihn. Also ich mochte seinen Charakter schon immer. Ich mochte diese ruhige, diese besonnene Art. Und dass er halt auch einfach sich hat nichts sagen lassen. Fand ich cool.
Aber so besonnen ist er auch gar nicht. Ist doch ziemlich
drauf. Aber es ist, ja, aber auch nur wenn man ihn direkt mit Yoda oder so vergleicht oder mit seinem eigenen Padawan.
Oder Obi-Wan.
Oder Obi, ja.
Eine alte Trantüte.
Ich fand halt irgendwie, dass es ein cooler, also nicht, dass ich cool finde, dass Qui-Gon stirbt am Ende von Episode 1, aber da hat George schon Eier bewiesen. Das war schon so ein bisschen so ein Game of Thrones Move irgendwie, weil ich würde mal schon behaupten, dass Qui-Gon eigentlich so mehr oder weniger die zentrale Figur in Episode 1 ist.
Ja.
Der zumindest somit die am wichtigsten ist, auch für die Handlung und alles. Und dass sie den dann am Ende quasi rausnehmen, das finde ich eigentlich schon echt cool gemacht und würde ich mir als manchmal mehr wünschen, dass solche Entscheidungen dann auch einfach mal konsequent durchgezogen werden.
Aber gerade George Lucas hat sich ja nie gescheut, wenn das gut für die Geschichte ist. Das war ja immer sein Fokus irgendwie, dass es eine gute Geschichte ist. Mhm. Wenn der da weg muss, dann muss der weg.
Tja, es sind ja auch viele gestorben.
Oder Boba Fett.
oder die ganzen.
Ach so, nee, das war wer anders.
Oder die ganzen Jedi aus Episode 3. Ayla Secura.
Die Jünglinge.
Die Jünglinge, ja.
Ki-Adi-Mundi.
Ja.
Plo Koon.
Das waren so, da waren schon coole dabei.
Nico, gibt es denn noch irgendwelche Infos in dem Factfight zu Qui-Gon, das wir vielleicht nicht wissen? Also irgendwas richtig Cooles, was du jetzt hier präsentieren
also
kannst?
Also ich hab gerade eben nochmal so ein bisschen überflogen und es ist wirklich einfach nur das, was in Episode 1 gesagt wird.
Oder gibt es wenigstens witzige Diskrepanzen, so wie letztes Mal bei Obi-Wan, wo da so ganz komische Dinge da drin standen? Ich für fragwürdig
Also achte. Wenn, dann habe ich es nicht entdeckt. Also ich stehe dann, keine Ahnung, so ein Bild von ihm, wie er so die Hand ausstreckt und gerade irgendwie einen Machtgriff auszuführen scheint. Und dann steht der mächtiger Jedi. Qui-Gon war ein Meister der Jedi-Künste und stark im Umgang mit der Macht. Wegen seiner Dickköpfigkeit hielt er wahrscheinlich keine Position im Hohen Rat inne. Das wissen wir ja alles. Ja. Groß und kräftig gebaut war Qui-Gon ein Meister der Jedi-Künste, weise im Umgang mit der Macht und ein Experte mit dem Lichtschwert.
Tja, das war schon ein toller Typ.
Ja, aber ansonsten wirklich nichts von, also schon von Relevanz, aber nichts, was man nicht schon wüsste.
Ja, dann, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich vielleicht fast sagen, lasst uns doch mal noch einen neuen Versuch nochmal wagen, was das Fact-File so hergibt.
Das wäre ich auch dafür.
Okay, dann lasst die Würfel für erstmal die Kategorie rollen.
Jawohl. Die Kategorie 3. Das sind die Planete und Orte.
Jetzt wird es mal spannend.
Dann jetzt kommt Tatooine.
Ja, genau. Und dann dürfen wir nochmal.
Die Nummer 12. Ich muss kurz zählen. Sollte nicht jetzt so lange dauern. 1, 2, 3, 4, 5.
Währenddessen ein bisschen Werbung in eigener Sache. Kommt auf unseren Discord. Meldet euch bei uns.
Hab's. Und zwar habe ich hier die Echo-Basis.
Oh,
Hoth. Genau, ganz spannend. Das ist nämlich, dieses Factfile hat auch so manche Seiten, die sind so zum Aufklappen. Sprich, das sind irgendwie jetzt ganz, ganz viele Infos. Sehr, sehr viele Infos, muss ich sagen. Ganz cool finde ich, dass hier so ganz viele Konzeptzeichnungen zu sehen sind. Gar nicht Stills aus dem Film unbedingt, sondern
aus Shadows of the Empire.
Können wir sowas nicht vielleicht einfach dann fotografieren und bei Instagram irgendwie an den Post mit dranhängen?
Klar, kann man machen.
Was? Ja, das hast du.
Ja, ich frage nur, ihr seid ja die Insta-Profis. Ich bin ja auch nur so.
Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht detailliert abbilden, dann könnt ihr das, wenn ihr jetzt auf Instagram geht, könnt ihr da mal den zweiten Slide dieses Posts angucken. Dann werdet ihr sowas in der Form sehen. Nicht im Detail, weil das dürfen wir nicht, aber dass man es grob sehen kann.
Aber zur Echo-Basis, ich habe nicht umsonst Shadows of the Empire gleich ins Spiel gebracht, weil abseits von einem der besten Star-Wars-Filme, Episode 5, hat das ja die Echo-Basis richtig cool nochmal in Szene gesetzt damals. Also man beginnt ja das Spiel quasi in der Echo-Basis und mit dieser Schlacht um Hoth. Und weiß nicht, ob ihr gerade dieselben Bilder im Kopf habt wie ich.
Du meinst jetzt so, also in der Echo-Basis oder drumherum, wo man dann mit dem Gleiter fliegt?
Alles. Ja, nee, da, alles einfach.
Ja, also ja, klar. Ja.
Da denke ich immer an Shadows of the Empire, wenn ich Echo-Basis höre oder so.
Interessant vielleicht, ich lese mal ein paar Sätze vor vom Anfang. Die Basis des ersten obersten Kommandos war sowohl das Zuhause der zivilen Regierung als auch des militärischen Kommandostabs der Rebellenallianz. Hätte die Echo-Basis noch längere Zeit nach der Fertigstellung bestanden, hätte sie auch Mon Mothma und ihresgleichen beherbergt. So bestand das Personal zu über 1000 Mann aus hochrangigen Beamten und Diplomaten, Militär-, Flotten- und Geheimdienstkommandanten.
1000 Mann. Wow. Das hätte man, also das habe ich jetzt nicht vermutet, dass es so viele sind. Also.
Ja, die standen hinter der Kamera.
Ja, ja. Wir haben jetzt so viel Geld, stellt euch da hinten. Ja, okay, aber das ist schon eine ganze Menge und ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, dass man sagt, guck mal, die Echo-Basis hätte die Hauptbasis werden können für die Rebellenallianz. Ganz schön kalt, ehrlicherweise. Ja. Ich meine, was haben sie später gehabt? Dann haben sie die Home One gehabt und also wo sie quasi irgendwie wo zumindest irgendwie das Gefühl war, dass dort der Hauptstandort ist, also umherfliegend. Wobei, kennt ihr Star Wars Rebellion, das PC-Spiel? Klar. Ja, da ist ja die Rebellenbasis immer hier von Bespin, die Wolkenstadt. Also dieses goldene Ding, was in der Luft schwebt, das ist immer die Rebellenbasis. Wenn das zerstört ist, dann hast du die Rebellen quasi fast besiegt. Da muss ich immer, wenn ich an Rebellenbasis denke, muss ich immer daran denken.
Auch so ein paar logistische Sachen, die vielleicht ganz interessant sind. Die Echo-Basis wurde zum Großteil vom Ingenieurkorps Major der Allianz, Chem Monnon, entworfen. Die Errichtung der Anlage dauerte 18 Standardmonate, trotz der natürlich vorkommenden großen Höhlen. Dies lag zum Teil an den lebensfeindlichen Bedingungen auf Hoth, die Männer, Frauen und Ausrüstung auf eine harte Probe stellten. Die Mannschaften verwendeten alles von Sprengstoff über Laser- und Vibroschaufeln, um die 7 hinabführenden Ebenen der obersten Kommandozentrale aus dem Eis zu schlagen. 2 weitere Monate wurden benötigt, um den Rohbau auszustatten. Also insgesamt 20 Monate haben sie gebraucht, um das Ding überhaupt zu bauen. Kommt das hin? So zeitlich?
Ja gut, das heißt ja nicht, dass die es nicht schon während Yavi nicht sogar schon gebaut haben.
Nee, also im EU gibt es tatsächlich einen Comic dazu, der heißt Im Schatten von Yavin. Das ist, glaube ich, auch der erste Comic in dieser Legends-Kollektion, die bei Panini mal erschienen ist. Und da wird ein bisschen erklärt, wie sie da drauf kommen. Also die Yavin-Basis war schon weg, als sie
die war schon haben. Weg, okay.
Ja, also in Legends, ne?
Genau, das muss man vielleicht auch sagen. Also ganz viele Infos, die hier stehen, sind natürlich nicht mehr Kanon, weil das ist alles vor Disneys Zeit geschrieben worden. Genau. Das werdet ihr dann auch auf Instagram sehen. Hier ist auch so eine Blaupause von dem Hangar drin, mit einer Millennium-Falke-Halterampe, einer Eisfäule, die eingezeichnet sind, natürlich den ganzen Schneegleitern. auch spannend, das Design der Echo-Basis war rein funktionell. Wie bei allen Einrichtungen der Allianz wurden Schiffe und Material so untergebracht, dass die Basis schnell evakuiert werden konnte. Ich meine, das sehen wir dann natürlich in Episode 5 in voller Aktion, wie schnell die dann da alles abräumen und abhauen.
Ja. Und die Ionenkanone.
Ja, wollte ich gerade auch sagen, das Achtung, ist echt geil mit der Ionenkanone.
Die Busen-Nippel-Kanone, wie sie. Geil.
Gut, dass du es gesagt hast, Dennis. Ja. Ich habe es aber auch schon gedacht.
Ich hatte als Kind so ein Set von Galoop so zum Spielen. Es war so ein Koffer, den konnte man aufklappen. Dann war quasi die linke Seite war dann das Vorderbasis mit den Geschützen und so und AT-STs und allem. Und dann der Mittelteil, der stand quasi senkrecht hoch, das war dann die Wand, die Eiswand und rechts der Teil, den man aufklappen konnte, war dann die Basis innen. Und das war ziemlich cool. Und dann gab es eine Busen-Nippel-Kanone, da konnte man so Pfeile reinstecken und die abschießen.
Ach ja, cool.
Ja, das war cool. Und Action Fleet hier, falls das noch jemand kennt.
Action Fleet, da klingt jetzt gar nichts.
X-Wing und TIE Fighter und Snowspeeder gab es da. Gibt es jetzt heutzutage auch wieder von dieser einen Firma, wo mir der Name gerade nicht einfällt.
Da wollen ja keine Werbung machen.
Naja, es sei denn, wir kriegen.
Also wenn ihr das jetzt hört und ihr fühlt euch angesprochen, dann schreibt uns doch mal. Ich muss, wenn ich an Hoth denke, muss ich auch immer mal wieder an Force Unleashed denken. Da gab es ein Bonus-Level.
Ja, stimmt.
Wo man als Starkiller, also dann wirklich in der bösen Variante, dann die Basis von Hoth infiltriert und dann auch am Ende Luke quasi bekämpft und ihn dann zur dunklen Seite rüberzieht. Coole Sache. Also ich finde, da muss ich immer dran denken. Oder was du jetzt gesagt hast, Tom, halt auch an Shadows of the Empire, da bist du ja dann auch viel unterwegs. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, dieses Level immer wieder starten musste, weil ich immer wieder verkackt habe.
Ja, das war ja auch das, also wenn man das gespielt hat, dann erinnert man sich bestimmt noch an die beste Steuerung in einem Star Wars Spiel überhaupt. Die
beste Steuerung überhaupt.
Beste Steuerung überhaupt. Also zumindest auf PC. Auf dem N64 geht's auch heute noch.
Ja, wegen der
wegen dem Analogstick, ja. Genau. Aber mit Maus und Tastatur, also ich würde sagen, ihr spart euch die 90 Cent und kauft euch davon lieber ein Kaugummi.
Oder hofft, dass es GOG irgendwann mal rausbringt mit einer guten Steuerung.
Also, ja, oder ihr kauft euch für 700 Euro das Modul und ein N64.
Ja, easy. Also,
obwohl, das ist ja bestimmt gar nicht.
Ein Controller an.
Bitte?
Oder also man kann auch Controller anschließen.
Also ich habe das auch mit Rogue Squadron 3D mal versucht, quasi einen Controller anzuschließen und so zu spielen am PC und so unspielbar. Also ging gar nicht.
Also ist ja ganz interessant, dass ja so Steam ja immer sagt, ja, passt oder passt nicht zu irgendwas. Also man kann es quasi spielen oder man kann es nicht spielen. Und ich glaube, Shadows of the Empire ist eins der Spiele, wo es keine Controller-Unterstützung gibt. Ich will jetzt aber auch gerade mal gucken, bevor ich hier was ganz Falsches sage.
Das ist so der offizielle Slogan, Dennis. Man kann es spielen oder man kann es nicht spielen.
Genau, man kann es auch einfach sein lassen. Also man kann, vielleicht kann man spielen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht.
So auf der Packung, wenn sie so besonders gute Zitate von so Rezensionen abdrucken. Man kann es spielen oder man kann es nicht spielen.
Oh, wobei es hat eine teilweise Xbox-Controller-Unterstützung.
Okay. Teilweise.
Teilweise. Whatever, teilweise in dem Fall.
Es gehen nur 3 von 8 Köpfen.
Also es geht alles außer die Steuerung selbst, also außer die Bewegung.
Außer der Analogstick, da braucht man zusätzlich noch eine Maus.
Ja. Aber eigentlich ist das ja ein cooles Spiel. Es ist eigentlich schade, dass man das nicht mehr spielen kann, finde ich.
Nein. Ja, ich habe Shadows of the Empire auch ich besitze eine funktionierende N64-Version, eine deutsche und ich habe eine amerikanische. Und die amerikanische habe ich mal für 5 D-Mark oder so auf dem Flohmarkt irgendwo gekauft. Ziemlich fertiges Modul, ich hatte keine Ahnung, was das damals war. Und habe daheim erst bemerkt, hey, das passt ja gar nicht in mein N64 rein, weil da die amerikanischen Module so ganz leicht anders sind. Das sind irgendwelche Einkerbungen, was auch immer. Und ich weiß noch, dass ich dann damals mit irgendeiner Schere aus meinem Opa seiner Werkstatt Teile von dem Modul abgeklipst habe. Und man konnte das Modul dann reinstecken, aber dadurch, dass es ja NTSC ist, lief es natürlich nicht auf einer PAL N64. Damals war ich halt noch zu jung und zu blöd, um zu wissen, dass es sowas wie PAL und NTSC gibt. Aber ich glaube, das Modul habe ich immer noch irgendwo rumliegen bei meiner Mutter in meinem alten Zimmer oder so.
Nur leider halt, es hat jetzt jeden Wert verloren, weil du es kaputt geschnippelt hast. Ja, wobei, wenn du noch irgendwo eine defekte Cartridge findest und die einfach austauscht, dann kriegst du es vielleicht sogar noch gut verkauft. Ja,
es müsste eigentlich nur die Rückseite sein, glaube ich, das Cover und die Front müsste, glaube ich, noch in Ordnung sein, aber nur hinten sind das so zwei Stellen, die ich abgeschnippelt
habe. Übrigens, Dennis, weil du vorhin so, ich will es nicht sagen schockiert, aber überrascht war es, dass es 1000 Leute insgesamt gibt. Es sind tatsächlich noch mehr. Hätte ich einfach mal weitergelesen, hätte dort gestanden, alles in allem hielten sich je nach Dienstplan zwischen 4000 und 6000 Kräfte auf der Echo-Basis auf. Falls nötig, konnte sie bis zu 8000 Mann fassen.
Ja, aber jetzt überleg doch mal. Wir reden jetzt gerade von Episode 5. Wir reden von der Flucht. Wie haben die es denn hin? Ich meine, das muss ja normales Personal gewesen sein. Es waren ja offenbar keine Piloten so viele. Also sie hatten ja auch nicht so viele Schiffe. Also die hatten hier die
hatten noch die Transporter ohne Ende. Ja,
genau, erster Transporter gestartet. Aber das Problem ist, warum haben sie denn fast 4000 Leute Personal dort, aber so wenig Kampfkraft?
Also ja, gerade die brauchen ja auch Köche, so. Die brauchen Leute, die Logistik machen, die brauchen Bauarbeiter, die brauchen ja ganz viele Sachen. Nur weil
Schneeschipper.
Also nur weil wir in dem Film ja immer nur die Soldaten sehen, also da stecken ja noch ganz andere Leute dahinter.
Wir sehen ja auch nicht nur Soldaten, es gibt zum Beispiel einen, der fährt die mit so einem Transporter an die X-Wings.
Stimmt, ja. Stimmt. Da hast du recht.
Ja. Du und dann die Typen, die diese Treibstoffschläuche an- und abstecken. Und die Kräne für die Astromech-Droiden steuern.
Ja, du Mechaniker. Ja. Ich gebe mich geschlagen. Ich habe voll und ganz. ich bin halt einfach blind. Ich bin blind für wahre Arbeit.
Aber wenn wir es irgendwann mal schaffen, in unserer Rewatch-Reihe bis Empire Strikes Back zu kommen, dann untersuchen wir das Ganze mal.
Genau.
Genau.
Das war das Thema so schön Gras drüber gewachsen. Jetzt kommt das wieder ins
Ich hätte noch eine Frage, Nico, und zwar auf deinen Blaupausen. Sind denn da auch diese Räume eingezeichnet? Es gibt ja da diese Deleted Scenes, in denen C-3PO solche Warning-Aufkleber abzieht und dann die Snowtrooper in so Räume reingehen und von irgendwelchen Vampas, die da gehalten werden.
Die sind da nicht, das ist wirklich nur eine Blaupause von dem Hangar. Ah. Aber es gibt ja ein kleines Feld, wo es um Vampas geht. Und da ganz am Ende steht auch, die Vampas wurden in gepanzerte Färche eingesperrt, an denen bitte nicht stören Warnschilder angebracht wurden. C-3PO entfernte sie rechtzeitig und ermöglichte den Vampas Bekanntschaft mit den einfallenden imperialen Schneetrupplern zu machen.
Ah, cool.
Ich finde, bitte nicht stören ist super. Ja, also ich meine, what? Aber das ist cool, weil das ist ja auch wieder so einen Bezug nimmt zu Shadows of the Empire, wo wir dann in der Basis auch auf Vampas treffen. Ja.
Also und das hat Fun-Fact. Ja.
Aber wenn du das heute in einer Serie machen würdest, dass ein goldener Droide Aufkleber abzieht von so Wildtiergehegen, das würde einen Shitstorm generieren, sondersgleichen.
R2-D2 und C-3PO bemerken, dass die Vampas die Bereiche angriffen, in denen die Astromech-Droiden arbeiteten. Deren Geräusche machten die Bestien wütend. Ah. Also, scheinbar gab es auch noch einen extra Bereich für Astromech-Droiden und scheinbar reagieren Vampas darauf allergisch.
Das ist ja super interessant. Vielleicht würfeln wir als nächstes Vampas, dann wissen wir das schon mal.
Ja, apropos, wollen wir noch einen weiteren Würfelwurf wagen?
Können wir machen. Oder haben wir noch was zur Echo-Basis? Dann tun wir es. Wir würfeln die Kategorie.
Es bleibt bei Nummer 3.
Okay, ist in Ordnung.
Also bei den Planeten und Orten. Dann kann auch nochmal würfeln.
Nö. Ja, wir würfeln jetzt nochmal. Wir müssen ja gucken, wohin wir jetzt gehen. Schauen wir mal.
Es ist tatsächlich kein einzelner Planet oder sowas.
Okay.
Es ist tatsächlich etwas sehr Allgemeingehaltenes.
Sand.
Wasser.
Es geht um den korellianischen Sektor.
Oh, korellianischer Sektor. Mhm. Da gibt es Corellia, ganz sicher. Ja,
auf jeden Fall. Aber auch noch ganz andere viele Planeten, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Es wird jetzt gleich ganz spannend. Zuerst das Zitat, was oben auf der Seite steht. Corellianer haben Raketentreibstoff statt Blut. Hier steht nicht, von wem dieses Zitat kommt, aber mir fällt da so ein Kandidat ein.
Ja.
Der eine Raketentreibstoff.
Ja, das finde ich auch spannend, die Wortwahl. Ne?
Fliegt irgendwann mal eine Rakete in Star Wars rum?
Ich glaube, das hat diesen Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich heißt es einfach Fuel oder sowas. Und, oder Rocket.
Oh ja. Ja, das kann gut sein.
Also, da bin ich jetzt mal auf die Planeten gespannt, was man so kennen könnte.
Also, Corellia, offensichtlich. Mhm. Dann sind hier die Planeten Talus und Tralus abgebildet. Die wirken so ein bisschen, sehen ein bisschen aus wie unsere Erde. Ich kann ja mal vorlesen, was da an Infos zu Talus und Tralus steht. Oft als Doppelwelt bezeichnet, ist dieses Paar identischer Planeten der Schlüssel zur Entstehung des gesamten Systems. Zwischen den Planeten liegt Center Point Station, eine Maschine aus grauer Vorzeit, die Planeten bewegen kann. Ursprünglich diente sie dazu, die 5 korellianischen Planeten durch den Hyperraum an ihren jetzigen Standort zu bringen. Die Triade von Sakuria entdeckte, dass sie mit Hilfe der Maschine auch Planeten zerstören konnte, indem sie eine Supernova entstehen ließ.
Ah, okay, okay.
Wisst ihr Bescheid?
Total unrealistisch, Blödsinn.
Ihr müsstet jetzt gerade Toms Gesicht sehen, wie quasi so gedanklich einmal sein komplettes Legend-Wissen an ihm vorbei rauscht und er überlegt, habe ich das schon mal gehört irgendwo?
Ja, die Central Point Station sagt mir schon was, aber ich kann sie gerade nicht mehr zuordnen.
Central Point
aber
Station.
Aber das finde ich raus.
Also nicht Central, sondern Center.
Central, ja, oder Point. Center Point.
Center Point.
Auf jeden Fall wildes Konzept, einfach so ein ganzes Sternensystem einfach irgendwo anders hinzupacken. Also wüsste ich auch nicht.
Ist dann, warum es nicht Talus-Tralus-System heißt.
Das ist eine gute Frage.
Ja, es ist interessant. Also ich muss, mein Corellia, ich glaube, das ist ja wirklich das Einzige, was wir jetzt, wahrscheinlich, wenn du jetzt noch ein bisschen was vorliest, es wird Corellia somit das Einzige sein, was wir faktisch kennen werden. Nur weil halt der Planet oder der Geburtsplanet von Lando, der heißt damit sicher auch geboren worden, nein, von Han Solo ist. Und weil da halt die korellianischen Werften halt sind, die ganz, ganz viele Schiffe entwickelt haben und gebaut haben. Wie zum Beispiel den Millennium Falcon oder den YT 2400, schönstes Schiff der Galaxis.
Ja, also ich glaube ich würde dir zustimmen. Die schreiben halt auch, dass Corellia der wichtigste Planet ist, einfach weil Corellia eben so ein Zentrum des Handels ist. Ich kann ja mal vorlesen. Jahrhundertelang war Corellias Hauptstadt Koronee, ein Zentrum des Handels und des Weltraumverkehrs, wobei die günstige Lage an eine der ältesten Handelsrouten der Galaxis den Planeten zu einer Brutstätte des Schmuggels machte. Wichtige Firmen und Unternehmen siedelten sich an und machten den Namen Corellia bekannt, wie die Corellian Engineering Corporation, die Raumschiffe wie den Millennium Falcon und die korellianische Korvette baute. Vielleicht noch bekannter waren die Helden, die von Corellia stammten, Wedge Antilles, General Crix Madine und der berühmte
Madine.
Ja, und der berühmteste von allen natürlich, Han Solo.
Kriegsmedien stirbt. Spoiler.
Und wir kennen ihn aus Episode 6, wer ihn jetzt aus dem. Das ist der Kerl, der den richtig schicken Haarschnitt hat.
Ich wollte gerade sagen, der beste Haarschnitt überhaupt.
Der hat einen richtig coolen Haarschnitt.
Ich muss das nochmal gucken. Ich glaube, er stirbt in der Dark Saber Trilogie. Oder Dark. Hieß die wirklich Dark Saber? Nee.
Dark Saber, das war ja, aber das hat ja nichts mit dem uns bekannten Dark Saber zu tun.
Ich meine die Superwaffe aus Legends.
Ja, genau, die huttische Superwaffe, ja.
Und ich habe jetzt auch nachgeschaut, wo ich das schon mal gehört habe. Es gibt die Corellia-Trilogie, Surprise Motherfucker, und da kommt es mal vor. Und außerdem in New Jedi Order, Legacy of the Force und Fate of the Jedi, also 3 Büchereien, die das EU quasi abschließen. Und in Darkness wird sie immer mal erwähnt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da die Bedeutung davon ist.
In Dark Nest, ist das das mit dieser, mit diesem...
Den Insekten.
Ja, das war auch eine scheiß Trilogie. Also die war so, also die, ich habe die nicht gerne gelesen, weil sie einfach irgendwie so komplett aus dem Kontext gerissen war, aus allem weg.
Die spielt so zwischen NJO und der Folgereihe, gell?
Ich meine, ja.
Kann mich da kaum erinnern, so lang her.
Ja, korridianischer Sektor. Schwieriges Thema.
Ja, also hier gibt es auch einen ganzen Abriss über die Zeit um die Schlacht von Endor, als die Triade von Sakuria die Central Point Station als Waffe und Druckmittel benutzen wollte. Ich habe keine Ahnung, was die Triade von Sakuria ist.
Das ist, glaube ich, in dieser Corellia-Trilogie, wenn ich mich
erinnere. Ja, wahrscheinlich.
Aber es kann auch falsch sein. Ich weiß es
nicht. Also es gibt ganz viel Corellia-Lore, die im Expanded Universe während und nach der Schlacht von Endor noch stattgefunden hat. Also diese Triade wollte wohl ein koreanisches Imperium durchsetzen, wurde dann aber von der neuen Republik aufgehalten, auch wenn einige Welten der Center Point Station zum Opfer gefallen sind.
Ich finde ja Corellia in Solo, A Star Wars Story, richtig gelungen. Also ich finde, ich mag den kompletten Anfang vom Film echt unglaublich gerne. Ich finde, das macht so viel für das Worldbuilding, einfach auch für Leute, die halt noch Corellia quasi nicht aus irgendwelchen Büchern kennen, weil man da im Hintergrund so viel sieht, dass dann irgendwelche imperialen Gerätschaften gebaut werden. Und auch die Verfolgungsjagd mit dem jungen Han und Kira ist, finde ich, total gut gelungen. Und ich habe jetzt, nachdem wir hier über Corellia erzählt haben, echt Bock, Solo mal wieder zu gucken, weil ich finde den Film auch wirklich richtig gut.
Ja, es ist schade, dass der nicht fortgesetzt wurde.
Ja. Zumindest nicht offiziell, ja. Nur, also, was heißt nicht offiziell? Den Comics halt nur.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Aber sind wir in Ahsoka nicht auch auf Corellia? Wo sie da diesen.
Hier, das ist, doch, die haben da was gesagt. Und wir hatten es auch vermutet im Trailer. Wo hat das.
Da kommen sie denen doch auf die Spur, dass ja, die heimlich irgendwie doch für Imperial. Okay.
Aber war das Corellia?
Ich habe schon wieder vergessen, wenn es so war. Aber es könnte schon sein. Es sieht halt echt, jetzt wo du sagst, es so aus. Und wahrscheinlich haben wir sogar ausführlich drüber geredet und ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Ich
hab gerade mal nachgeguckt, es ist Corellia.
Es ist Corellia, ja. Okay. Ja, gut, es gibt ja nicht so viele Werft- oder ja. so Ingenieurs. Ingenieur schon, aber wie nennt sich das? Raumschiff, Werfplaneten, keine Ahnung.
Ja, Raumhafen, Raumwerf.
Da gibt es schon viele, oder? Aber Corellia ist bestimmt
das. Ja, das ist halt so das Bekannteste, alleine weil da halt Millennium Falke oder die YT-Serie gebaut worden ist oder halt auch, was wir vorhin hatten, die CR-90 Korvette, also koreanische Korvette, auch Tente 4.
Ja, auch voll viele sehr coole andere Varianten außer dem Falken gibt. Was ist denn das gleich wieder für eine Nummer? 2400 ist doch der.
Das ist die Outrider, genau.
Dann gibt es die 2000er-Serie, das ist die aus den X-Wing vs. TIE Fighter oder X-Wing Alliance, wie hieß die? Quartana oder so?
Das weiß ich gerade nicht.
Ah. Und was ist der Millennium Falke für eine?
YT 1300.
1300, okay. Ja.
Dann gab es noch den, der aussah wie der Millennium Falcon, nur dass der halt nicht an der Seite sein Cockpit hat, sondern vorne in der Mandibel aus.
Ja, das ist die 2000.
Die 2000 direkt, okay. Ja.
YT 2000, ja.
Die wird wohl übrigens auch, die 1300er-Reihe wird wohl auch Corellia Star genannt.
Corellia Star.
Wikipedia, also in den Legends.
Ja, ist ja ein tolles Schiff. Ich meine, aber trotzdem, ich muss sagen, die 2400er, also die Outrider, wir haben ja gerade von Shadows of the Empire gesprochen, ist, finde ich, immer noch eins der schönsten Schiffe, hat auch einen kanonischen, haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, einen kanonischen Auftritt gehabt, spätestens in Star Wars Rebels als eiserne Flotte, da war sie, oder als das eine Schiff als eiserne Flotte, aber ich glaube, sie haben sie so genannt. Das ist ein tolles Schiff, ich mag's.
Otana hieß die YT 2000 aus X-Wing Alliance.
Ah, okay. Aber ist die Frage, haben wir jetzt irgendwie noch mehr zu Corellia?
Nee, zu Corellia tatsächlich nicht. Es gibt jetzt hier natürlich noch drei andere Planeten, über die man sprechen könnte. Darunter eben den Planeten Sakuria, von dem diese Triade von Sakuria kommt. Und den Planeten Drawl 3.
Das habe ich auch schon Planeten mal gehört.
Selonia. Die Frage ist, wie interessant das noch ist.
Da gibt es bestimmt Rennstrecken bei Star Wars Racer.
Das ist möglich. Ich glaube, vielleicht würfeln wir einfach noch einmal und gucken,
ein letztes Mal,
was noch ein Thema sein könnte.
Vielleicht nochmal eine andere Kategorie.
Ja, wir können ja einfach mal die Kategorie ausklammern, wenn sie nochmal gewürfelt wird, klammern wir. Oder, wobei, eigentlich ist es ja schon interessant. Aber wir müssen mal gucken. Ich würfel einfach nochmal.
Genau. Es wäre jetzt wieder Kategorie 2, sprich Charaktere.
Grogu.
Ja, Grogu.
Wieso? Gab es den 99 noch nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht sein älteres Ego.
Dann Bo-Katan.
Und wir haben die 32.
Die 32, Bo-Katan.
So, ich zähle jetzt mal wieder.
Ich mache zwischenzeitlich noch ein paar dumme Vorschläge.
Ja, was könnte man noch?
Wie heißt der Jedi, der Ahmed Best ist?
Cadoran Beck.
Ja, genau, der.
Cadoran Beck, ja. Der,
Cassian
der
Andor, K2SO, Cal Kestis.
Jyn Erso.
Ja.
Hab ich heute gerade wieder angehabt, Rogue One. Ach, ich liebe ja den Film.
Mega geil, ja.
Ja, awesome. Da ist mir eine Sache aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also ich habe da noch nie jemand drüber sprechen hören. Relativ am Anfang, wenn Bodhi gefangen genommen wird von der Gruppe um Saw Gerrera, da fährt die Kamera so zurück und da liegt eine Statue mitten im Sand auf Jeddah. Und diese Statue sieht aus wie die Statue aus Ahsoka. Also ich habe sie jetzt nur so im Augenwinkel gesehen, ich habe jetzt nicht Pause gedrückt, aber ich habe gedacht so, haben die am Ende was miteinander zu tun? Das muss ich mir nochmal genauer angucken.
Ach, du meinst die, hier von, die Statuen am Ende?
Von den Mortis-Göttern.
Von den Mortis-Göttern.
Genau, also ich glaube jetzt nicht, aber es hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit gehabt. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht hat es auch
schön, dass du sagst. Also ich habe tatsächlich Rogue One schon länger nicht mehr gesehen, aber es wird echt mal wieder Zeit. Aber das ist eine geile Szene, der Anflug auf Jeddah City und der Soundtrack da. Wenn da dieses Dröhnen da dann so reinhämmert, das ist richtig geil.
Ja, Seite 32 ist, da geht es um einen Charakter, den ihr im Intro schon gehört habt. Es geht nämlich um den guten Watto.
Ja, cool.
Ich starte einfach mal wieder mit dem Zitat, was oben auf der Seite steht. Sorg lieber dafür, dass dein Freund keine Wetten mehr abschließt, sonst gehört er mir auch bald.
Ach, schön, Watto.
Also, Teutorianer. Geistige Tricks funktionieren bei mir nicht. Nur Geld.
Nubien.
Aber da haben wir eine Menge. Kein Geld, keine Ersatzteile, kein Geschäft.
Also ein Großteil seiner Doppelseite ist tatsächlich auch seiner Spielsucht gewidmet.
Wer hätte es gedacht? Spannend.
Ganz spannend, ja.
Watto, Teutorianer. Ich überlege jetzt halt gerade echt, wir haben ja die Teutorianer erst wieder in Clone Wars auch wirklich aktiv gesehen.
Das sind die so witzig.
Ja, und da sind die auch richtig cool. Ich meine, Watto ist ja auch irgendwie cool, aber halt, also in Episode 2 habe ich schon wieder jeden Respekt vor ihm verloren. Also da so,
Annie, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ich habe Schulden.
Aber das sind die ganz früh, gell? Erste Folge oder so, ist das doch sogar.
In der allerersten Folge sieht man die ersten Teutorianer. Ja, das war ja noch, als Clone Wars noch nicht chronologisch geordnet war, sondern wild umher. Und in der dritten Staffel, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, dritte Staffel, dritte Folge, hat man die Geschichte vor dieser ersten Folge aus der ersten Staffel.
Ja, da gibt es ja eine offizielle Schau. Ne, wie nennt man das? So ein Guide, ja, wie man so schauen kann.
Watch
ja.
Order.
Oder ja, genau. Watch Guide. Das habe ich gesucht. Ja,
ich habe tatsächlich Clone Wars, also so richtig geguckt, mit bei vollem Bewusstsein habe ich es nur in der chronologischen Reihenfolge, weil lief ja damals in Deutschland nur Super RTL oder irgendwo und das habe ich irgendwie einfach nicht geguckt. Und als ich es dann vor ein paar Jahren mal nachgeholt habe, habe ich tatsächlich die chronologische Reihenfolge geguckt und würde ich auch jederzeit wieder tun.
Ich hatte ja Watto als Actionfigur. Was waren das dann? Wahrscheinlich schon Hasbro oder so. Aber von Episode 1 wurde ja auch wieder massiv Spielzeug produziert und so. Und die wurden irgendwann krass verramscht und dann
konnte der irgendwas Besonderes oder einen Knopf?
Ja, dann tatsächlich, da waren so, es gab ja dieses Funkgerät, also so den, wie nennt man
Lady
das? Kommunikator. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall waren da so Chips dabei, die konnte man draufhalten. Also bei jeder Figur war so ein Chip dabei und dann haben die was gesagt. Also sowas, die Zitate, die Dennis gerade wiedergegeben hat zum Beispiel.
Stelle ich mir auch witzig vor, wenn dann so unwissende Eltern ihren Kindern so eine Watto-Figur kaufen und dann kommen solche Sprüche im Kinderzimmer auf einmal.
Ja, aber dieses Gerät, womit du das abspielen konntest, musst du natürlich extra kaufen.
Klar. Spannend finde ich so den Werdegang von Watto, der hier geschildert wird. Er ließ sich in Mos Espa nieder und eröffnete den besten Ersatzteilhandel von Tatooine. Zu Beginn seiner Karriere auf dem Wüstenplaneten hatte er sich mit den Jawas angefreundet. Von ihnen lernte er, wo die besten Teile zu finden waren, wie man sie für den Verkauf ausreichend reparierte und wie man Wracks brandneu aussehen ließ. Als er genug wusste, zeigte er seine Freunde an und lieh sich das Geld für seinen eigenen Laden.
Motto ist echt ein Arsch, also honestly. Ja. Ja, aber es ist spannend, also dass er sich mit Jawas anfreundet, ja, okay. Ich meine, das haben wir ja auch in Dings gesehen, dass das gut funktioniert in The Mandalorian, beziehungsweise war das in The Mandalorian oder war das in den zwei Boba-Folgen, wo Mando mit, wie heißt sie,
Pelimoto.
Ja, also wo wir sehen, dass die Jawas und sie eine sehr enge Bindung offenbar miteinander haben.
Ja, wo wir erfahren, dass die Jawas behaart sind.
Ja, das sind so Informationen, auf die habe ich halt eigentlich keinen Wert gelegt. Warum mussten wir sowas erfahren? Na aber gut, Worldbuilding. Ja.
Mich würde eher mal interessieren, wo die Quelle dafür ist. Wo steht denn das, dass Watto Jawa-Freunde hatte und alles?
Ja, im Fact-File.
Hier steht das.
Ja, aber wo kommt das her? Bestimmt aus irgendwelchen Rollenspielbüchern oder so wieder.
Das kann also sein, ja. Also er später hegte er wohl auch einen großen Groll, also hier steht dann auch später, obwohl er seinen gesamten Besitz bis hin zur letzten Schraube auswendig aufziehen konnte, war er überzeugt, dass die Jawas nachts in seinem Hof herumstöberten und ihm die beste Ware stahlen. Er war sich sicher, dass faule Sklaven und dunkle Verschwörungen seinem wahren Erfolg im Weg standen. In Wirklichkeit aber hinterließen Spielleidenschaft und Pottrennwetten ein beträchtliches Loch in Wattos Geldbeute.
Spielleidenschaft und Pott.
Und Paranoia. Ja,
und
Pott, genau.
Und ich mein, das ist ja klar, alleine, dass der Kerl halt immer so seine Glückswürfel dabei hat, weißt du? Ich meine, also, der hat wahrscheinlich alles einfach verwettet, weil er immer gedacht hat, der hat seine Würfel auch 100% gezinkt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich auf Glück gespielt hat, ganz oft.
Und dann er hatte stets einen gezinkten Glückswürfel dabei, ja, für den Fall, dass sich ein Spielchen ergab, wobei Watto darauf wettete, dass die rote Seite oben liegen würde.
Ja, das siehst du.
Sieht man doch auch in Episode 1, dass irgendwie nur zwei Seiten oder in der Farbe sind, die Qui-Gon dann hat, und die anderen Seiten sind alle eben die andere Farbe.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr, was rot und was blau.
Ja, blau ist der Junge und rot seine Mutter. Oder andersrum? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Würde so auf jeden Fall Sinn ergeben, weil er wollte ja Anakin nicht.
Er wollte Anakin nicht loswerden.
Genau, er wettet ja immer auf Rot. Also. Ja,
die Frage ist, was es über mich aussagt, weil ich habe, als ich das Intro für die Folge gebastelt habe, ziemlich lange an genau dieser Stelle rumgeschnippelt, um mir die Sachen rauszusuchen. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, was die Farben sind. Also Hirn wie ein Sieb, würde meine Mutter sagen.
Also das ist jetzt spannend. Es gibt tatsächlich einen Legends-Roman, den habe ich natürlich. Der Geist von Tatooine heißt der.
Ah.
Habe ich nicht gelesen, aber da scheint er wohl irgendwie vorzukommen. Und was auch ein ganz netter Fun-Fact ist, das ist quasi, der spielt parallel zu Die Verschollenen. Und in Die Verschollenen ist ein Buch von Timothy Zahn, was auch irgendwie so mit in die Thrawn-Trilogie mit reinspielt. Geht zum Luke und Mara Jade. Und im Geist von Tatooine ist die Handlung mit Han, Leia und Chewbacca. Und Watto offensichtlich.
Watto.
Was hier steht auch, wie Watto Anakin ausgenutzt hat. Und zwar hat er wohl bei einer Prügelei gemerkt, dass Anakin Talente hat, sage ich mal. Und dann hat er ihn eben in Pottrenner gesetzt. Und obwohl der Junge zunächst keines der Rennen gewann, konnte Watto ihn dazu benutzen, andere um ihr Geld zu bringen. Watto setzte kleine Summen auf Anakin und überzeugte alle, dass sein Sklave gewinnen würde, während er selbst hohe Wetten auf Siegertype wie Daxel Balbash abschloss.
Die Drecksau.
Aber wirklich.
Aber ja, gut, ich meine, es ist ja, der hat ja immer, dem war das ja immer das Wichtigste. Also ich finde das schon gut nachvollziehbar, dass er da so eine sowas gemacht hat immer wieder und seine eigenen Leute da verarscht hat. Aber ich glaube, er hat halt auch großen Respekt vor den Hutten gehabt, was wir ja dann am Ende auch von diesem Arc auf in Episode 1 gesehen haben, dass Qui-Gon ihn mit den Hutten droht und Watto dann sagt, ja, okay, dann nehmt den Jungen. Nehmt ihn. und dann geht.
Krass. Also hier in dem Buch, jetzt müssen wir vielleicht doch mal den Podcast zu den Büchern machen. Hier steht, in der verlassenen Hütte finden sie ein Datapad Obi-Wans, auf dem er Einzelheiten über das extragalaktische Flugprojekt gespeichert hat. Also quasi Outbound Flight.
Okay.
Oh, ich bin schon wieder voll im Legends Rabbit Hole. Geil, das liebe ich so.
Geil.
Ja, ich glaube, dieses Rabbit Hole ist auch verdammt tief.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Und wisst ihr, was Lord Voldemort aus dem Harry Potter-Universum, Krima Schlangenzunge aus dem Herr der Ringe und Watto gemeinsam haben?
Die Synchronstimme?
Die deutsche Stimme, Udo Schenk. das sind meine kleinen Fact-Files.
Wer würde das sonst wissen?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich jeder andere, wahrscheinlich weiß das der selbst nicht mehr so genau. Also ich kann mir vorstellen, viele Synchronsprecher vergessen auch mal die ein oder andere Rolle.
Ich glaube auch.
Ich habe gerade überlegt, ob die Lösung ist, dass sie alle drei keine Nase haben. Aber dann ist mir eingefallen,
Wattos Nase ist relativ eindeutig, dass sie da ist. Wobei, Watto hat keine Nase. Ich glaube, Watto, das zählt schon eher als Rüssel. Also das ist ja wie bei so einem Ameisenbären.
Oder im Fachjargon nennt man sowas auch einen Riechkolben.
In welchem Fachjargon ist das denn?
Fachjargon von mir.
Ich meine, ich habe Riechkolben schon mal gehört, aber ich finde Fachjargon in dem Zusammenhang super gut. Ja. Ja. Es gibt eine Konzeptzeichnung von Watto, wo er auch fliegt, aber er hat da kein Rüssel oder kein Riechkolben, sondern er hat, hat einen Schnabel, also ist dann eher ein Vogel ähnlich wohl. Und also sieht echt nicht hübsch aus. Also ich glaube, der sieht ja jetzt schon nicht gut aus, aber jetzt ist er zumindest ansehnlicher als ein anderer.
Watto ist übrigens 1,37 groß.
Dann müssen wir mal gucken, wie groß sein Schauspieler gewesen ist. 1,37. Ja gut, der hat ja keinen Schauspieler, keinen klassischen gehabt, der hat ja nur eine Stimme gehabt. Andrews Secombe.
Finde ich auch, wenn wir gerade bei Watto sind, also jetzt, wo wir im Kino waren im Mai zum 25. Jubiläum von Episode 1, ich finde, die Effekte sind da wirklich ziemlich gut gealtert. Also ich finde, Watto sieht nach wie vor überraschend gut aus, auch auf der großen Leinwand. Also da habe ich das Gefühl, da kenne ich andere Filme aus der heutigen Zeit, wo die Effekte mehr rausstechen, finde ich, wie Watto.
War das jetzt dieses Jahr?
Ja. Im Mai.
Okay.
Im Mai. Also ich würde Power of the Force sagen.
Das würde ja bedeuten, das ist erst 5 Monate, 6 Monate her.
Ja. Mhm.
Richtig.
Das kommt mir aber länger vor.
Gefühlt sehen wir uns halt auch nur jedes halbe Jahr dann mal live und in Farbe irgendwie.
Ja.
Könnten wir gerade auch noch zum Abschluss live und in Farbe, also abgesehen von Nico, der ist leider nicht dabei, aber Dennis, Tom und ich, uns könnt ihr auch antreffen auf der Comic-Con Stuttgart am 30.11. Samstags sind wir alle drei vor Ort und wir haben sogar coole Pullis jetzt, an denen ihr uns eventuell erkennen könnt.
Leute, bitte fragt mich nicht mehr, ob es die zu kaufen gibt. Erstmal nicht.
Erstmal nicht.
Kommt nach der Con auf den Parkplatz zum Kofferraum von dem einen Auto.
Genau. Da kriegt ihr dann alles.
Da gibt es Death Sticks und Pullover.
Und Stoff.
Und Stoff.
Könnt ihr euch den Pullover selber nehmen?
Genau. Ich hab's auch gerade getan. Sehr schön. Haben wir noch was zu Watto?
Geiler Typ.
Geiler Typ.
Fliegt halt, ja.
Geiler Typ.
Ja.
Ich mag ihn auch.
Der erste Toidorianer. Ich finde, wir sollten mehr von den Toidorianern sehen. Seit Clone Wars irgendwie.
Gibt es da nicht einen mit Lichtschwert in der High Republic oder so?
Ich glaube, du hast, glaube ich, recht.
Na, schau. Ich habe nämlich immer recht.
Ja, außer vielleicht jetzt, ich weiß es nicht. Sondern eine Vermutung. Aber ich meine, ich hätte das auch irgendwo gesehen. Ich weiß, ich habe mal einem Rollenspielkanal bin ich mal längere Zeit gefolgt und da haben sie auch Edge of the Empire, das ist das Fantasy Flight Rollenspielsystem, haben sie gespielt und da haben sie einen Toytorianer auch gehabt und den gibt es im Rollenspielbuch gar nicht, also den gibt es offiziell nicht und dann habe ich mal angefragt, wie sie den gemacht haben, haben sie gesagt, tja, wir haben einfach die Ewoks genommen, die konntest du aus dem anderen Buch nehmen und haben einfach die Werte ein bisschen angepasst und dass er fliegen kann. Also ist ein kleiner fliegender Ewok, ist ja auch schön. Habt ihr toll gemacht.
Also sind die Ewoks aber deutlich süßer.
Ja, wobei aber die fressen ja Menschen.
Ich wollte gerade sagen, Watto zockt dich vielleicht nur ab, Ewoks fressen dich, Nico.
Richtig, also da muss man echt aufpassen.
In Wojtek nennt man solche Leute auch Menschenfresser. Okay, dann würde ich sagen, haben wir doch ein bisschen was gelernt über die Echo-Basis und den koreanischen Sektor, Qui-Gon Jinn und Watto. Bisschen Episode 1 lastig, aber das macht ja nichts. Dieses Fact-File, das gibt auf jeden Fall noch Unmengen an weiteren Infos her. Also es hätte auch eine Doppelseite über Kyle Katarn gegeben. Ich glaube, das hätte Tom sicherlich sehr gefreut.
Okay, dann wären wir aber morgen auch noch nicht fertig.
ganz, ganz viel Zeug, was wirklich auch nur irgendwie in den Legends stattgefunden hat. Es hätte auch eine Seite über Boss Nass gegeben, über Wicket, den Ewok, wo wir das gerade hatten. Oder eben auch Zeug über Droiden, über Droidikas, über Fahrzeuge. Also ganz, ganz, ganz viel. Das Gute ist ja, das wird sicherlich nicht die letzte Folge Dice of Destiny gewesen sein. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein 12-Stunden-Special live oder so. Keine Ahnung.
Wenn wir eine Million Follower haben, dann machen wir das.
Dann machen wir 12 Stunden live Dice of Destiny.
Bei einer Million Follower, da gibt es 12-Stunden-Special plus Pullover für alle.
Also jetzt habt ihr es in der Hand.
Live gestreamt von der Star Wars Celebration.
Genau.
Mit Special Guests Katie Sackhoff.
Ja, die laden wir dann auch auf jeden Fall. Die kommt ja dann auch, wenn wir eine Million Follower haben. Ja, dann hat die, da hat die auch was von. Ja.
Also drückt den Folge-Button, bewertet uns auf Spotify und iTunes und wo sonst nicht noch gut, damit ihr diesen 12-Stunden-Podcast bekommt.
Yes.
Und damit
wird sich Tom merklich so nächste Woche.
Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Angst davor. Ich meine, ich hätte da Bock zu, aber. Aber so ein bisschen Angst. Ja.
Komm, lass
es drücken.
In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja.
Hier durchzustöbern. Und ja, dann bleibt mir noch eins zu sagen: Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.
Wir lassen das Schicksal entscheiden. Ich habe zufällig einen Glückswürfel dabei.